Predigt heute teilt sich in einen textauslegenden Teil und anhand einer Geschichte, die ich gefunden habe, in eine Möglichkeit, wie es heute beispielhaft Realität wurde. Die Geschichte ist vielleicht für manche etwas schwierig und vielleicht stößt sich der eine oder andere dran, aber vielleicht ist das dann die Anregung, nach dem Gottesdienst miteinander ins Gespräch zu kommen und sich nicht abzuwenden. Ich freue mich daher schon nachher beim Kirchcafé auf das Predigt-Nachgespräch. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich kann nicht sagen, ob es etwas zu bedeuten hat, aber heute und an den letzten Sonntagen hatten die Predigttexte immer etwas mit einem Berg zu tun. Vor 14 Tagen, weiß ich genau, da war ich nämlich in Sümmern, habe da den Gottesdienst gemacht, da war es die Abschiedsrede Jesu oben auf dem Berg, wohin er seine Jünger befohlen hatte, die 11. Letzte Woche war es die Speisung der 5000, auch auf einem Berg. Und heute habt ihr schon aus der alttestamentlichen Lesung auch gehört, die Aufforderung, die nach Jesaja dereinst erklingen wird, auf den Berg des Herrn zu gehen, nämlich. Und auch unser Predigttext heute steht im Zusammenhang mit einem Berg. Es ist nämlich, sind die Verse, die kurz nach der sogenannten Bergpredigt gesagt werden von Jesus, die also unserem Predigttext vorausgehen. Viele wichtige Ereignisse in der Bibel ereignen sich auf Bergen. Was auf einem Berg stattfindet, kann von weit her gesehen werden und soll es wohl auch, wie wir sehen werden. Allerdings ist es manchmal etwas schwierig, erstmal auf einen Berg zu klettern. Und wer das mal gemacht hat, ich habe das vor 14 Tagen schon gesagt, 2010 war ich auf dem Jakobsweg und da hatte ich an einer Stelle so einen Berg vor mir. Und wenn man etwas übergewichtig ist wie ich und schon einen guten halben Tag gelaufen ist und auf einmal so eine Wand vor sich hat, die man da hoch soll, da wird einem erstmal anders. Aber wenn man dann oben ist und das erleben kann, die Sicht, die man dort hat und auch was das mit einem macht, die Freude, die ins Herz kommt, dann kann man sich vorstellen, warum in der Bibel so viele wichtige Dinge auf Bergen eben passieren. Jesus macht in der Bergpredigt uns 9 wichtige Zusagen. Immer wieder heißt es, selig seid ihr oder glückselig seid ihr, je nach der Übersetzung, die man so wählt. Armut vor Gott. Wer arm ist vor Gott, ist selig, weil er sich dann nämlich nicht auf sich selber verlassen muss. Selig sind die Trauernden, weil sie getröstet werden, die Sanftmütigen, die Gerechten, die Barmherzigen, die reinen Herzens sind, die Friedensstifter, die Verfolgten und die Beschimpften. So werden sie eingeteilt. Und am Ende heißt es, freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Wer solche Zusagen annimmt, für den verändert sich das ganze Leben. Vor allem, wenn er wirklich dabei bleibt. Das will wohl Jesus mit den folgenden 4 Versen sagen, die unser Predigttext heute sind. Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Ihr kennt diese Verse alle. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man es ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem, als weggeworfen zu werden und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie von allen im Haus gesehen wird. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Veränderung durch unser Christsein wird also spürbar sein. Nicht werden oder könnte, sondern es ist so. Es ist eine Tatsache. Christsein ist spürbar. Es ist spürbar wie das Salz, das wir in die Suppe tun. Wir merken den Unterschied. Eine Suppe ohne Salz und ein paar Körnchen Salz reingestreut, schon verändert sich der Geschmack und es tut allen gut. Es braucht nicht viel und ist dennoch sehr schnell bemerkbar. Wir können das Salz, wenn es einmal in der Suppe ist, nicht mehr anfassen. Wir können es auch nicht mehr sehen. Aber wir können es dennoch erfahren. Salz ist gut und notwendig für unsere Verdauung. Salz kann aber auch verwendet werden, um das Verderben von Lebensmitteln zu verhindern. Vielleicht ist das deswegen auch eine Vorschrift gewesen im Tempel damals, eine Vorschrift für die Brandopfer und für die Räucheropfer, die mussten gesalzen werden. Offensichtlich sollte nichts Verdorbenes Gott geopfert werden. Das wird wohl der Hintergrund gewesen sein. Unser Christsein soll also uns und andere vor dem Verderben schützen. Oft kann man es äußerlich nicht sehen, dass wir Christen sind. Also wenn wir jetzt durch die Stadt laufen, sehen wir aus wie alle anderen auch. Man erkennt uns nicht als Christen daran, wie wir gekleidet sind oder was wir für eine Frisur haben. Jedenfalls nicht in unseren Breitengraden ist das nicht erkennbar. Aber dass wir Christen sind, wird hoffentlich immer öfter schmeckbar. Kann Salz fade werden, wie es hier steht? Eigentlich kann Salz nicht fade werden. Salz ist NaCl, Natriumchlorid. Aber wenn man weiß, wie Salz hergestellt wird und dass es doch auch verunreinigt werden kann, dann kann man sich leicht vorstellen, dass wir verunreinigtes Salz nicht mehr verwenden würden. Es hätte also in diesem Sinne seine Wirkung verloren. Einem Essen kann man nicht ansehen, ob es schmackhaft gesalzen ist oder ob es langweilig schmeckt. Daher will Jesus wohl auch, dass unser Christsein sichtbar ist, vor allem für die, die ihn noch nicht kennengelernt haben. Ich habe das für mich mal so definiert. Wir sind die Leuchtreklame in der Nacht, die neugierig macht auf ein attraktives Produkt, was die Unwissenden schon immer gesucht haben. Wir sind nicht das Produkt, um das es geht. Wir sind nicht das Ziel der Träume. Wir nicht. Wir sind nur die Leuchtreklame. Wir weisen auf etwas hin. Und in diesem Sinne können wir mithelfen, das Reich Gottes zu bauen. So viel zur Theologie. Ich habe dazu eine Geschichte gefunden, die ich gerne in diesem Zusammenhang vorlesen will, weil ich glaube, dass sie sehr gut deutlich macht, was das in der Praxis bedeuten kann. Die Geschichte ist von Tony Campolo. Das ist ein amerikanischer Pastor und Soziologieprofessor. Der hat solche Geschichten gesammelt, die man beispielsweise anführen kann. Das Vorlesen dieser Geschichte wird etwa 9 Minuten dauern, sodass ihr euch entspannt und zurücklegen könnt und die Geschichte anhören könnt. Das ist die Geschichte von Agnes. Er schreibt also, Wenn Sie an der amerikanischen Ostküste leben, also das ist da, wo Boston und New York sind und so weiter, und dann nach Hawaii fliegen, das ist einmal über Amerika und einmal über den halben Pazifik, dann wissen Sie, dass der Zeitunterschied dazu führt, dass man um 3 Uhr morgens das Gefühl hat, es müsste eigentlich schon 9 Uhr sein. So können Sie sich vielleicht vorstellen, dass ich immer, wenn ich Hawaii besuche, lange vor dem Morgengrauen wach bin. Ich bin nicht nur topfit und voller Tatendrang, während alles noch fest schläft. Ich bekomme auch Hunger auf ein herzhaftes Frühstück, wenn alle Restaurants noch geschlossen sind. So kommt es, dass ich um 3:30 Uhr in der Früh durch die Straßen von Honolulu wandere in der Hoffnung, irgendwo etwas Essbares auftreiben zu können. In einer Seitenstraße fand ich bei einer dieser Wanderungen schließlich ein Lokal, das noch geöffnet war. Ich ging hinein, setzte mich auf einen Hocker am Tresen und wartete darauf, dass mich jemand bediente. Es war offensichtlich ein ziemlich liederlich geführter Laden, dem man einen Namen wie fettiger Löffel hätte geben können. Die Speisekarte mochte ich nicht einmal mit spitzen Fingern anfassen, weil ich befürchtete, dass mir am Ende noch irgendwelche widerlichen Ungeziefer entgegenkrabbeln würden. Aber es war aber am besten Willen nichts Besseres zu finden. Der Fettwanst hinterm Tresen fragte, was darf's sein? Eine Tasse Kaffee und einen Donut, bitte, erwiderte ich. Er schenkte mir eine Tasse Kaffee ein, wischte sich dann seine schleimigen Finger an seiner verkrusteten Schürze ab und griff einen Donut vom Regal hinter sich. Ich machte mir keine Illusion. Ich wusste, dass die Donuts in den hinteren Räumen vermutlich regelmäßig auf den Boden fielen und mit Schuhen über den Boden gekickt wurden. Aber hier vorne, wo ich alles sah, wäre es mir trotzdem lieber gewesen, wenn er eine Zange verwendet hätte und mir den Donut damit gegeben hätte. Als ich so da saß um 3:30 Uhr morgens, meinen Kaffee schlürfte und den Donut verspeiste, ging plötzlich die Türe auf und ich sah zu meinem Unbehagen, wie 8 oder 9 ziemlich schrill gekleidete Prostituierte das Lokal betraten. Es war ein kleines Lokal und die Damen nahmen rechts und links vor mir Platz. Pastor und Soziologieprofessor. Sie redeten laut und vulgär und ich fühlte mich völlig fehl am Platze. Ich wollte gerade die Flatter machen, als ich hörte, wie eine der Frauen sagte, morgen ist mein Geburtstag, ich werde 39. Na und, sagte ihre Freundin in einem boshaften Ton, warum erzählst du mir das jetzt? Willst du etwa eine Geburtstagsparty? Soll ich dir einen Kuchen backen und dir Happy Birthday singen? Sag mal, erwiderte die andere Frau, die neben mir saß, warum bist du denn so gemein? Ich wollte es dir nur erzählen, mehr wollte ich doch gar nicht. Warum musst du mich denn dann gleich so fies abservieren? Ich habe einfach nur gesagt, dass ich Geburtstag habe. Ich will nichts von dir. Ich meine, warum solltest du mir eine Feier ausrichten? Mir hat noch nie im Leben jemand eine Geburtstagsparty ausgerichtet. Warum sollte das diesmal anders sein? Als ich das so hörte, reifte in mir ein Entschluss. Ich blieb und wartete, dass die Frauen wieder gingen. Dann rief ich den Fettwanz hinterm Tresen und sagte, kommen die jede Nacht hierher? Ja. Und die Frau, die neben mir gesessen hat, kommt die auch jede Nacht? Ja, das ist Agnes. Die kommt jede Nacht hier vorbei. Warum fragen Sie? Weil ich gehört habe, dass sie morgen Geburtstag hat, erwiderte ich. Was halten Sie davon, wenn wir hier morgen Nacht eine kleine Geburtstagsparty für Sie schmeißen? Langsam legte sich ein Lächeln auf sein rundes Gesicht und er sagte mit wohldosierter Freude, das klingt gut. Klar, ich finde, das ist eine prima Idee. Er rief seine Frau, die hinten im Raum hockte, hey, komm mal nach vorne, der Typ hier hat gerade eine tolle Idee. Morgen hat Agnes Geburtstag. Er will, dass wir ihm helfen, ihr hier morgen Nacht eine Geburtstagsfeier zu schmeißen. Die Frau kam mit breitem Lächeln nach vorne. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Wissen Sie, die Agnes ist ein wirklich netter und herzensguter Mensch. Und es gibt eigentlich niemanden, der ihr mal was Gutes tut. Also, sagte ich, wenn Sie einverstanden sind, dann komme ich morgen früh um 2:30 und dekoriere ein bisschen und ich bringe auch Kuchen mit. Kommt überhaupt nicht in Frage, erwiderte Harry, so heißt nämlich der Wirt. Der Kuchen ist meine Sache. Ich backe den Kuchen. Am nächsten Morgen war ich wieder da. Ich hatte ein paar Rollen Krepppapier gekauft und einen großen Karton mit den Worten Happy Birthday, Agnes, beschriftet. Ich schmückte den Raum, sodass er am Ende richtig gut aussah. Die Frau, die hinten kochte, hatte wohl ein wenig die Werbetrommel gerührt, denn um 3:15 waren offenbar alle Prostituierten der Stadt hier versammelt. Der Raum war voll mit Prostituierten und ich stand mittendrin. Um 3:30 ging die Tür auf und Agnes kam mit ihren Freundinnen zusammen herein. Ich hatte alle genau instruiert. Schließlich war ich ja der Initiator dieser Sache. Und als sie den Raum betrat, riefen wir alle Happy Birthday. Ich habe noch nie einen Menschen so perplex, so absolut sprachlos gesehen. Sie war wie vom Donner gerührt. Ihr Mund stand offen. Ihre Knie schienen ihr wegzusacken. Ihre Freundin stützte sie und während sie sich zu einem Stuhl am Tresen schleppte, sangen wir alle Happy Birthday. Und als wir uns dem Ende des Liedes näherten, wo es heißt Happy Birthday, liebe Agnes, Happy Birthday to you, da wurden ihre Augen feucht. Als dann auch noch die Geburtstagstorte mit den brennenden Kerzen hereingetragen wurde, gab es kein Halten mehr und Agnes fing an, hemmungslos zu weinen. Harry brummte, komm Agnes, du musst die Kerzen auspusten. Auf, komm, puste die Kerzen aus. Wenn du es nicht tust, dann muss ich das machen. Nach einigen endlos langen Sekunden tat er es schließlich doch. Dann reichte er ihr ein Messer und sagte, schneid den Kuchen an, Agnes. Wir wollen alle ein Stück Kuchen haben. Agnes schaute den Kuchen an. Ohne den Blick vom Kuchen abzuwenden, sagte sie schließlich mit sanfter Stimme, du, Harry, wäre es wohl in Ordnung, wenn ginge es nicht, was ich sagen möchte ist, wäre es wohl in Ordnung, wenn ich den Kuchen noch ein wenig behalte? Ich meine, müssen wir ihn denn unbedingt jetzt sofort essen? Harry zuckte mit den Achseln und sagte, klar, ist schon okay. Wenn du den Kuchen behalten möchtest, dann behalte ihn ruhig. Du kannst ihn auch mit nach Hause nehmen. Oh, darf ich das? Fragte sie und dann schaute sie mich an und sagte, ich wohne hier in der Straße, nur ein paar Häuser weiter. Ich würde den Kuchen gerne mit nach Hause nehmen und meiner Mutter zeigen, wenn das okay ist. Ich bin gleich wieder zurück, ehrlich. Sie sprang vom Hocker, nahm den Kuchen, trug ihn wie eine kostbare Reliquie vor sich her und bewegte sich langsam zur Tür. Wir standen alle völlig regungslos da und schauten ihr hinterher, als sie nach draußen ging und verschwand. Als die Tür wieder ins Schloss fiel, war es auf einmal völlig still. Da mir irgendwie nichts anderes Besseres einfiel, was ich sagen könnte, meinte ich, wie wäre es, wenn wir jetzt kurz beten. Im Rückblick erscheint es reichlich komisch, dass ein Soziologe um 3:30 Uhr morgens in einem Bistro in Honolulu ein Gebetstreffen mit Prostituierten abhält. Aber in diesem Moment scheint es das einzig Richtige zu sein. Ich betete für Agnes. Ich betete für ihre Errettung. Ich betete, dass ihr ein neues Leben geschenkt und dass Gott ihr Gutes tun würde. Als ich fertig war, beugte Harry sich über den Tresen zu mir und meinte, du hast mir gar nicht erzählt, dass du ein Prediger bist. Zu was für einer Kirche gehörst denn du? Das war einer jener Augenblicke, in dem man einfach genau das richtige Wort im richtigen Moment geschenkt bekommt. Ich gehöre zu einer Kirche, die um 3:30 Uhr morgens Geburtstagspartys für Prostituierte schmeißt. Harry schwieg einen Moment und meinte dann, nee, erzähl mir nichts. So eine Kirche gibt's gar nicht. Wenn es sowas gäbe, würde ich sofort beitreten. So einer Kirche würde ich beitreten. Ich denke, so geht es uns allen. Würden wir nicht alle einer Kirche beitreten, die um 3:30 Uhr morgens Geburtstagspartys für Huren schmeißt? Eine solche Art von Kirche hat Jesus in dieser Welt begründet. Ich weiß nicht, wo wir die anderen Kirchen herhaben, in denen alles immer so sauber und perfekt ist. Aber jeder, der das Neue Testament liest, der entdeckt einen Jesus, der gerne Partys mit Huren und mit allen möglichen anderen Außenseitern feiert. Die Aussätzigen der Gesellschaft fanden in Jesus einen Menschen, der mit ihnen zusammen aß und trank. Während die Hyperfrommen nichts mit ihm anzufangen wussten, fühlten sich die Einsamen, die in aller Regel nicht zu den Festen eingeladen wurden, geradezu unwiderstehlich zu ihm hingezogen. Unser Herr Jesus war und ist der Herr, der die Party fest im Griff hat. Dieses Buch, da sind auch mehr solche Geschichten, ist ein Versuch, uns diese Realität noch einmal unmissverständlich vor Augen zu führen. Es will uns allen diese zentrale Dimension des Christseins neu ins Bewusstsein rufen. Das Reich Gottes ist ein Fest. Dort gibt es lecker Essen und in der Regel viel Licht. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen in Sinnen in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.